Sie hören aus der Reihe Der Cato-Essay Menschenwürde und Menschenpflicht. Eine Diskussion mit Cato-Chefredakteur Ingo Langner und Markus Schürer. Gehalten am 31. August 2022 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Ingo Langner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Bibliothek des Konservatismus gibt es nur Damen und nur Herren. Das ist ein Witz, der jetzt dauernd gemacht wird. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Folge Cato-Essay zu Besuch in der Bibliothek des Konservatismus. Beim letzten Mal hatten wir den Herrn Dr. Fiehl mit einem sehr interessanten Thema und heute haben wir den Herrn Dr. Markus Schürer aus Dresden angereist heute. Herr Schürer ist geboren am 12. Juni 1973 in Schlema und ist aufgewachsen in Schneeberg und das ist im Erzgebirge. Seine Dissertation hat das Thema das Exemplum oder die erzählte Institution, Studien zum Beispielgebrauch bei den Dominikanern und Franziskanern des 13. Jahrhunderts. Da haben Sie schon eine ungefähre Ahnung, in welchen Welten sich Dr. Schürer bewegt. Und seine Habilitation hat den Titel Die Enzyklopädie der berühmten Männer und Frauen, Dominik Bandini, sein Fons Memorabilum Universi und die kompilatorische Biografik der Renaissance. Das war in Tübingen 2014 und die DIS war Berlin 2005. Schürers Themen aufzulisten ist an diesem Abend nicht möglich. Die Liste seiner Publikationen umfasst Monographien, Herausgeberschaften, wissenschaftliche Aufsätze, Lexikonartikel, Rezensionen, Vorträge. Es ist wirklich sehr, sehr lang, erspare ich Ihnen. Hervorheben möchte ich aber zwei Essays, die im Übrigen im Anbuch Magazin für Kultur und Künftiges erschienen sind, dessen Herausgeber Tanuk Gerke ist. Und das ist der junge Mann, der hier steht und jetzt inzwischen bei der Bibliothek des Konservatismus angestellt ist. Ja. Und daher am späteren Abend auch Ihnen noch relativ nahe kommen wird, weil er mit Mikrofonen rumgeht, um Ihre Fragen entgegenzunehmen oder beziehungsweise Ihnen die Möglichkeit zu geben, sie durchs Mikrofon zu stellen. Also zwei Sachen wollte ich herausheben. Ein Artikel heißt das autonome Individuum als Angelpunkt des Abendlandes. Tja, klingt abstrakt. Und ich habe mir einen Absatz daraus zitiert, den ich für sehr besonders halte, was auch hier diesen Abend und diesen Ort angeht. Muss ich mal meine Brille abnehmen. Somit bleibt, wenn man die Idee des autonomen Individuums in unserer Gegenwart zur Geltung bringt, zu bedenken, dass diese nicht auf eine Absolutsetzung des Ich hinauslaufen kann. Vielmehr will diese Idee im Bewusstsein dafür realisiert werden, dass der Einzelne immer auf die anderen und auf die Welt verwiesen ist. Um es emphatisch zu formulieren, die individuelle, selbstbestimmte Existenz kann sich nur in der Rückbindung an das Weltganze entfalten. So, die zweite Geschichte, er hat zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin interpretiert, würde ich mal auch sagen, das ist auch im Anbuch. Das erste war Der Neckar, Hölderlin schreibt den noch ohne C. Und daraus möchte ich ein... Nehmen Sie doch Platz, Herr Dr. Fiehl. Ja, ich habe eben schon erwähnt, dass wir die Ersten waren. Aber jetzt, Sie sind ja jetzt da. Der Neckar, allgemeine Begrüßung erledigt. Ja, gut. Auf ihren Gipfeln löst des Himmels Luft mir oft der Knechtschaft Schmerzen und aus dem Tal, wie Leben aus dem Freudebecher, glänzte die bläuliche Silberwelle. Ich bin Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie, also ich bin ja mit Hölderlin quasi groß geworden, obwohl ich Holsteiner bin, ja, also aber das sehr, sehr schön. Und das zweite Gedicht war Andenken, ja, und da zitiere ich auch einen Vers und dann bin ich hier oben auch schon fertig, weil das ist, fand ich eigentlich ganz schön, das ist ein Motto für den Abend, hat der pauvre Holterling, wie wir früher immer gesagt haben, der pauvre Holterling, nicht ist es gut, seelos von sterblichen Gedanken zu sein. Doch gut ist ein Gespräch und zu sagen des Herzens Meinung, zu hören viel von Tagen der Lieb und Taten, welche geschehen. Und eine soll jetzt geschehen und das ist Ihr Vortrag und anschließend sprechen wir miteinander. Vielen Dank.
hoffe, ich bin zu verstehen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Langner, für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus vortragen zu dürfen. Meine Damen und Herren, zwei Figuren sind es, die in Thomas Manns Roman Der Zauberberg den Protagonisten, einen, Zitat Zauberberg, einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen, Zitat Ende, mit Namen Hans Castorp, in ihre pädagogische Obhut zu nehmen suchen. Eine ist Lodovico Settembrini, Italiener, Literat, Mann der Aufklärung und des Fortschritts. Er sieht in Hans Castorp, der als Patient in einem Davoser Lungensanatorium weilt, einen eingebildeten Kranken, vor allem aber ein, Zitat Zauberberg, Sorgenkind des Lebens, Zitat Ende, das, obgleich mit guten Anlagen ausgestattet, der moralischen Orientierung bedarf. Settembrini drängt Castorp, das Sanatorium schnellstmöglich zu verlassen und sich zurück in die, Zitat Zauberberg, Welt der Arbeit und des praktischen Genies, Zitat Ende, zu begeben. Dort soll er in seinem Beruf, er ist angehender Schiffbauingenieur, an Zivilisation und Menschheitsfortschritt mitwirken. Die andere Figur ist Leo Nafta, von Herkunft ein galizischer Jude, der in seiner Jugend zum katholischen Glauben konvertierte und danach in den Jesuitenorden eintrat. Bei ihm mischen sich religiöser Eifer und theologischer Scharfsinn mit einer Affinität zu Kommunismus und Diktatur des Proletariats, den, Zitat Zauberberg, Schrecken zum Heile der Welt und zur Gewinnung des Lösungsziels der staats- und klassenlosen Gotteskindschaft, Zitat Ende. Nafta gehört zu jener Fraktion, die niedrig vom Menschen denkt, aber Hohes mit ihm vorhat. Als Verächter von Leben und Gesundheit ist er der Auffassung, Zitat, Menschsein heiße Kranksein, Zitat Ende. Er findet es nicht anstößig, dass Hans Castorp sich ziemlich bequem im destruktiven Milieu des Sanatoriums eingerichtet hat, in dem man Krankheit und Schwäche mit Ehrfurcht begegnet. Obwohl Nafta bei seinen pädagogischen Umtrieben weniger drängend vorgeht als sein Gegenspieler Settembrini, weiß er, sehr zu dessen Verdruss, Hans Castorp in seinen Bann zu ziehen. Bei Gelegenheit eines nachmittäglichen Zusammentreffens bei Tee und Baumkuchen empfiehlt er diesem ein, wie er es nennt, Zitat Zauberberg, äußerst witziges Stück Literatur. Zitat Ende. Gemeint ist der Traktat De Miseria Humanae Conditionis, vom Elend des menschlichen Daseins, den Lothario di Segni 1195 verfasste. Lothario, Spross eines italienischen Adelsgeschlechts, wurde 1161 nicht weit von Rom geboren, studierte in Paris Theologie, in Bologna die Rechte und schlug danach eine Klerikerlaufbahn ein, in der er schnell und erfolgreich vorankam. Schon mit 29 Jahren, das war auch für mittelalterliche Verhältnisse ein außergewöhnlich junges Dienstalter, schon mit 29 Jahren wurde er zum Kardinaldiakon erhoben. Sein Traktat ist, dem Titel entsprechend, eine Betrachtung des Menschen und seiner irdischen Existenz unter den Vorzeichen von Mühsal und Hinfälligkeit. Geführt wird sie entlang vieler Belege aus der Bibel, wobei die thematisch einschlägigen Bücher des Alten Testaments, Kohelet etwa oder Hiob, zu den meistzitierten gehören. Der Mensch, so der Tenor, wird in sündiger Begierde gezeugt, unter Schmerzen geboren und ist mit etlichen körperlichen und seelischen Defekten behaftet. Was immer er in seinem Leben beginnt, ist von vornherein vergeblich und zum Scheitern verurteilt. Dabei ist völlig gleichgültig, welchem Geschlecht oder Stand er angehört. Ob Mann oder Frau, König oder Bettler, arm oder reich. Jeder ist unzähligen Plagen, Anfechtungen und Wirrsalen ausgeliefert. Die menschliche Existenz ist nichts anderes als eine Kette von lasterhaften Taten und schuldhaften Verstrickungen. Drastisch und detailrealistisch werden die niedrigen und verächtlichen Aspekte des Menschen und zumal seines Körpers geschildert. Seine Ausscheidungen, seine üblen Gerüche, das Ungeziefer, das auf und von ihm lebt. Friedrich Nietzsche sagte in seiner Genealogie der Moral von diesem Buch, dass der Mensch mit ihm, Zitat Nietzsche, den Katalog seiner Widerwärtigkeiten macht und vor sich selbst mit zugehaltener Nase dasteht. Zitat Ende. In der Tat mutet es an wie eine Schmähung oder ein Zerrbild, das den Menschen als etwas Anstößiges vor Augen führt. Es steht in einer christlichen Denktradition, die den Sündenfall, wie ihn die Genesis berichtet, und die daraus folgende Erbsündenlehre zum Ausgangspunkt des Nachdenkens über den Menschen macht. Demnach wurde dieser von Gott ursprünglich gut und vollkommen geschaffen, durch die verhängnisvolle Übertretung Adams und Evas jedoch auf immer an Seele, Geist und Körper beschädigt. Sein Leben ist daher mit Schuld beladen und bestimmt von Mühe, Schmerz und Mangel. Der Erzähler des Zauberbergs gibt keine Auskunft darüber, ob Hans Castorp besagtes Buch, das er von Leo Nafta, Zitat, leihweise mit auf den Weg bekam, Zitat Ende, tatsächlich las. Es sollen ja auch keine Spekulationen darüber angestellt werden, ob es so gewesen sein oder welchen Reim der junge Ingenieur sich darauf gemacht haben könnte. Wir bleiben noch einen Moment bei Lotharios Traktat, denn der lässt interessanterweise auch eine andere Denktradition anklingen, die in die entgegengesetzte Richtung weist und zu einem für das europäische Denken wichtigen Begriff führt. Lothario war durchaus bewusst, dass man den Menschen auch wohlwollender beurteilen kann. Eher beiläufig lässt er das im Prolog zu seinem Traktat durchblicken, indem er erklärt, dass er so, wie er in diesem Traktat die Niedrigkeit des menschlichen Daseins darstelle, bei anderer Gelegenheit ein weiteres Werk schreiben wolle, das von der Würde der menschlichen Natur handelt. Als Theologe, der Lothario war, wusste er, dass der Mensch bei allem Elend seines Daseins auch eine Würde, Dignitas, hat. Allerdings löste er sein Versprechen nicht ein. Er schrieb kein Buch, das erklärte, was es mit dieser Würde auf sich hat. Der Grund für dieses Versäumnis liegt vielleicht darin, dass er 1198 zum Papst gewählt wurde. Als Innozenz III. Führte er seine Kirche mit außerordentlichem Geschick. Unter Historikern gilt er als einer der bedeutendsten Päpste des Mittelalters. Wahrscheinlich ließen ihm die Amtsgeschäfte keine Muße mehr für ausgreifendere theologische Überlegungen. Gut möglich auch, dass ihm während seines Wirkens im Zentrum der Macht der Wunsch abhanden kam, über die Würde des Menschen nachzudenken. Wie auch immer, Lotharios Traktat über das Elend des menschlichen Daseins, der heute gründlich vergessen ist, war bis ins 17. Jahrhundert hinein ein vielgelesener Text. Er war immer dann zur Hand, wenn es darum ging, die Vergänglichkeit des Menschen und die Vergeblichkeit seines Tuns möglichst nachdrücklich vor Augen zu führen. Mit seinem Werk aber blieb auch Lotharios Unterlassung in Erinnerung. Gut 150 Jahre später entsinnt sich ihrer, also dieser Unterlassung, ein Mann namens Jean Birel, Oberhaupt des Kartäuserordens und Prior, also Leiter von dessen Mutterkloster, der in den Westalpen nahe Grenoble gelegenen großen Kartause. Im Jahr 1354 wendet er sich mit einem Brief an Francesco Petrarca, in welchem er diesen fragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, jenes Buch über die Würde des Menschen zu verfassen, das Lotario di Segni zwar versprochen, aber nie geschrieben hatte. Petrarca, mittlerweile 50 Jahre alt und längst ein arrivierter, weit über Italien hinaus bekannter Dichter, auch ein gesuchter und als diplomatischer Vermittler geschätzter Gesprächspartner von Päpsten, Kardinälen und Fürsten, gibt sich in seinem Antwortschreiben auf wortreiche Art reserviert. Er verweist auf die Kompliziertheiten des Themas, zweifelt, selbstverständlich nur rhetorisch, an seiner Befähigung, diese zu meistern, führt auch anderweitige Verpflichtungen und Verbindlichkeiten ins Feld, die ihn daran hindern, sich eine so bedeutende Aufgabe vorzunehmen. Allerdings habe er momentan ein anderes Werk unter den Händen und in diesem habe er, just als ihn der Brief des Freundes erreichte, ein Kapitel über Elend und Würde des menschlichen Daseins geschrieben. Welch glückliche Fügung! In besagtem Kapitel habe er seine Gedanken zum Thema niedergelegt, das müsse vorerst reichen. Das Werk, auf das Petrarca anspielt, ist sein Buch über Heilmittel gegen beiderlei Fortuna, De Remediis Utriusque Fortunae. Er nahm es 1354 in Angriff, vollendete und publizierte es aber erst 1366. Ursprünglich auf Latein geschrieben, wurde es bald in mehrere Volkssprachen übersetzt und in ganz Europa ein enormer, langanhaltender Erfolg. Was aber meint der für den heutigen Leser sperrig anmutende Titel über Heilmittel gegen beiderlei Fortuna? Petrarca benennt mit ihm ein Werk, das geistige Hilfsmittel zur Verfügung stellt, die dem Menschen angesichts der schenkenden wie der entziehenden Fortuna im Glück wie im Unglück helfen können, positive oder negative Affekte zu kontrollieren und so das seelische Gleichgewicht zu wahren. Selbstverständlich ist die Fortuna für den Christen Petrarca keine heidnische Schicksalsgöttin, sondern lediglich eine dem literarischen Publikum vertraute Allegorie für das günstige wie das ungünstige Schicksal, auch dafür, dass Ersteres jäh in Letzteres umschlagen kann, dass niemand sein Schicksal in der Hand hat und man stets mit dessen unerbittlichen Schlägen rechnen muss. Letztlich steht die Fortuna als Symbol für die Kontingenz des menschlichen Daseins, für den Zufall, die Gefahren und die Chancen, die sich aus ihm ergeben können, für die begünstigenden und widrigen Umstände, das Unvorhersehbare, Unbeständige, für die unverhoffte Möglichkeit wie die permanente Gefährdung. All dem zugrunde liegt eine mit der christlichen Heilslehre vermittelte Philosophie der Stoa, die Petrarca aus den Werken Ciceros, Senecas und Horaz kennt. Auch eine praktische Vernunft, gesättigt mit Lebenserfahrung, Alltagswissen und Wirklichkeitsnähe. Das Buch behandelt eine kaum zu überblickende Fülle von Themen. Schicksalsgeschenke, wie beispielsweise die Vorzüge des wohlgestalteten, mit erotischer Ausstrahlung versehenen Körpers, Glücksumstände, wie günstige verwandtschaftliche und gesellschaftliche Verbindungen, den Reichtum an verschiedensten Dingen oder die zerstreuende Wirkung des Ball- und Würfelspiels. Andererseits werden verschiedene Seelenzustände erörtert, unter anderem jener, den wir heute als Weltschmerz bezeichnen würden, Auch körperliche Gebrechen wie die Gicht oder Heimsuchungen wie der widerspenstige Sohn, die ehrlose Tochter, ärgerliche Nachbarn oder die politische Intrige. Indem Petrarca das Problem von Miseria und Dignitas, Elend und Würde des Menschen in seine Heilmittel hineinnimmt, löst er es aus dem Zusammenhang der rein theologischen Erörterung Lotario di Segnis und stellt es in eine Comédie humaine des 14. Jahrhunderts oder ein, so Karl-Heinz Stierle, ein sehr bedeutender Petrarca-Forscher, ein, Zitat, Handbuch der Weltweisheit, Zitat Ende. Jedenfalls in ein Werk, das sich ganz entschieden mit dem Menschen beschäftigt. Das ist symptomatisch für jene Zeit am Übergang vom europäischen Mittelalter zur Neuzeit, die seit Jules Michelet und Jakob Burckhardt Renaissance genannt wird. Während der Renaissance vollzog sich in Lateineuropa ein Paradigmenwechsel, den man auch als anthropologische Wende bezeichnen kann. Das Denken wurde nicht mehr allein von einem theozentrischen, sondern zunehmend von einem anthropozentrischen Ansatz geprägt. Mit anderen Worten, im Mittelpunkt der intellektuellen Debatten stand nicht mehr vorrangig Gott, sondern mehr und mehr auch der Mensch mit seinen Eigenschaften und Existenzbedingungen. Petrarca, der heute gern als Vater des Humanismus oder erster moderner Intellektueller Europas apostrophiert wird, hatte bedeutenden Anteil an dieser Wende, die verbunden war mit einer neuartigen, intensiven Hinwendung zur Überlieferung der griechischen und lateinischen Antike. Mit Petrarca gewinnt das Nachdenken über den Menschen eine neue Konjunktur. Er steht am Beginn einer Menschenkunde der Renaissance. Zu dieser Menschenkunde werden im 15. Jahrhundert Autoren wie Giannozzo Manetti, Massilio Ficino oder Giovanni Pico della Mirandola Wichtiges beitragen. Petrarca behandelt das Problem von Elend und Würde des Menschen in einem Kapitel seiner Heilmittel, das als ein Zwiegespräch zwischen der Vernunft, also der Ratio, und dem seelischen Schmerz, dem Dolor, in Szene gesetzt ist. Dabei erwähnt er Lotario di Segni nicht namentlich, signalisiert aber durch Anspielungen und Zitate, dass er Bezug auf dessen Traktat und das dort geäußerte Vorhaben nimmt, über die Würde des Menschen zu schreiben. Der Schmerz nun beklagt die Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des Menschen, auch den Mangel, die Not und die Härte seiner irdischen Existenz. Mit wenigen Worten und in melancholischem Gestus assoziiert er herbei, was Lotario di Segni in seinem Traktat breit ausführte. Die Vernunft streitet das Missliche der Conditio Humana nicht ab, verweist aber darauf, dass man dieser, schaut man nur genau hin, auch Positives abgewinnen kann. Zweifellos ist der Mensch schwach und verletzlich. Die Tiere besitzen eine derbe Haut, Krallen, ein zottiges Fell oder Kraft und Schnelligkeit. Sie sind an die Umwelt angepasst, die ihnen ihr Schöpfer zuwies. Der Mensch hingegen kennt eine solche Angepasstheit nicht. Jedoch verfügt er über Mittel, mit denen er die Tiere weit überbietet, nämlich Erfindungsgeist, Gedächtnis, Voraussicht, die Sprache und den Verstand, den, wie Petrarca formuliert, Allesentdecker. Mit ihnen ist er, also der Mensch, imstande, seine Mängel zu kompensieren. Ist er selbst auch schwach, kann er doch die Stärke des Ochsen oder die Schnelligkeit des Pferdes, ebenso die Heilkräfte von Wurzeln oder Kräutern für sich nutzen. Außerdem ist er fähig, sich verschiedenste Hilfsmittel zu schaffen. Die Vernunft zählt Kleidung, Rüstung, Wagen, Schiffe, Augengläser auf. Hilfsmittel, die ihn, den Menschen, vom Angewiesensein auf die Natur entbinden. Der Mensch ist somit nicht, wie das Tier, in seiner Natur gefangen, sondern kann, muss sogar, aus dieser heraustreten. Er ist in die Freiheit entlassen und zugleich unter den produktiven Zwang gesetzt, sich seinen Ort in der Welt zu suchen. Er muss den Herausforderungen seiner Existenz schöpferisch begegnen und zum Entdecker und Erfinder werden. Der heutige Leser fühlt sich bei diesen Ausführungen unwillkürlich an die Idee des Menschen als Mängelwesen erinnert, wie sie Arnold Gehlen in seinem 1940 erstmals erschienenen Opus Magnum »Der Mensch« entwickelte. Diese Assoziation ist nicht unpassend, wobei man bedenken muss, dass sich die Geschichte dieser Idee weit zurückverfolgen lässt. Nicht nur bis zu Johann Gottfried Herders Abhandlung über den Ursprung der Sprache, sondern bis weit in die Antike, unter anderem zur Philosophie der Stoa. Von hier dürfte Petrarca sie gekannt und übernommen haben. Noch weitere Argumente für die Würde des Menschen übernimmt Petrarca aus dem Überlieferungsschatz der heidnischen Antike. Er verweist auf die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, auch auf den Umstand, dass der menschliche Körper nicht nur über Schönheit, sondern, was noch viel wichtiger ist, über eine aufrechte Haltung verfügt. Petrarca bringt diesen Gedanken ins Spiel, indem er den entsprechenden Passus des heidnischen Schöpfungsberichts aus Ovids Metamorphosen zitiert. Demnach sehen die Tiere gebückt zu Boden. Der Mensch aber ist als einziges aller Geschöpfe mit dem aufrechten Gang begabt, der ihn zur Betrachtung des Himmels und der Gestirne befähigt. Daher gilt die aufrechte Körperhaltung des Menschen als Zeichen für seine höhere Bestimmung. Übrigens ist diese Idee nichts, was Ovid sich selbst ausgedacht hätte. Sie findet sich schon in vorsokratischer Zeit und später bei Platon, Aristoteles und in der Stoa. Laktanz überführt sie in die christliche Theologie. Wie der Philosoph und Philosophiehistoriker Kurt Bayerz gezeigt hat, entfaltete sie eine Wirkungsgeschichte, die bis weit in die europäische Neuzeit reicht, unter anderem zu Michel de Montaigne oder dem schon erwähnten Johann Gottfried Herder. Andere Argumente, mit denen Petrarca die Würde des Menschen begründet, entstammen der jüdisch-christlichen Überlieferung. So etwa der Gedanke der Gottebenbildlichkeit des Menschen, von dem, wie auch vom Sündenfall, in der Genesis die Rede ist. Demgemäß hat der Mensch eine erstrangige Stellung innerhalb der Schöpfung, weil er als einziges Geschöpf ebenbildlich zu seinem Schöpfer, zu Gott, gestaltet wurde. Diese Stellung bleibt ihm, trotz aller aus dem Sündenfall resultierenden Beschädigungen seiner Natur, erhalten. Schließlich bedeutet auch das Mysterium der Menschwerdung Gottes in Christus eine Auszeichnung des Menschen, mit der sein durch den Sündenfall lädiertes Wesen geheilt wurde. Indem Gott die Menschennatur annahm, Zitat Petrarca, Gott und Mensch war, machte er, nochmals Zitat, Mensch geworden, den Menschen zum Gott. Zitat Ende. Damit wird der Mensch noch weit über die Würde der Engel erhöht. Alles in allem bedeuten Petrarcas Ausführungen eine deutliche Korrektur des Bildes vom Menschen, das Lothario di Segni entwarf. Der Mensch ist bei Petrarca nicht mehr nur seiner Miseria ausgeliefert. Vielmehr scheinen im Begriff der Dignitas die Möglichkeiten einer positiven Lebens- und Weltgestaltung auf. Petrarcas Mensch erscheint ambivalent. Er steht in der Spannung von Elend und Würde und hat die Möglichkeit, sich zwischen diesen Polen zu bewegen. Es ist dies ein Denken, das in gewisser Weise die eigene Lebenserfahrung dieses Dichters spiegelt. Petrarca kannte das gesteigerte Selbstgefühl, das sich angesichts verschiedenster Ereignisse einstellen kann. Der literarische Erfolg, das erotische Abenteuer, das überwältigende Naturerlebnis. Ihm war aber auch jene schwere Gemütsverdunkelung geläufig, die man zu seiner Zeit in den lateinischen Begriff Acedia fasste und heute als Depression bezeichnen würde. Wenn sie ihn momentweise befiel, was nach seiner eigenen Aussage regelmäßig geschah, konnten ihm der Mensch und sein Dasein als sehr verachtenswerte Dinge erscheinen. Petrarca kannte die existenzielle Unsicherheit, die den Menschen angesichts seiner selbst mitunter befällt. Es sollten weitere knapp 100 Jahre vergehen, bis das Versäumnis Lothario di Segnis ein weiteres Mal zur Anregung wurde, über die Würde des Menschen zu schreiben. Der Florentino-Humanist und Staatsmann Gianozzo Manetti ist es, der auf eine Anregung König Alfons V. von Aragon hin im Jahr 1452 nicht nur ein Kapitel, sondern eine ganze Abhandlung über das Thema verfasst, die er mit dem Titel De Dignitate et Excellentia Hominis, über die Würde und Erhabenheit des Menschen, versieht. Im Gegensatz zu Petrarca nimmt er ausdrücklich Bezug auf Lothario di Segnis Traktat über das Elend des menschlichen Daseins und kennzeichnet seine Abhandlung als eine Entgegnung auf diesen. Vor allem wegen dieses Textes über die Menschenwürde gilt Gianozzo Manetti noch heute als wichtiger Autor des Renaissance-Humanismus. Man vergisst dabei allzu leicht, dass sein Œuvre weit mehr umfasst. Manetti war ein produktiver Biograf. Er verfasste Lebensbeschreibungen zu Dante, Francesco Petrarca und Giovanni Boccaccio und zudem ein bedeutender Gräzist und Hebraist. Beauftragt von Papst Nikolaus V. unternahm er als erster seit Hieronymus eine Übersetzung fast des gesamten Neuen Testaments vom Griechischen ins Lateinische. Die Psalmen übertrug er aus dem Hebräischen ins Lateinische. Daneben war er ein wichtiger Akteur auf der politischen Bühne von Florenz. Regelmäßig hatte er hohe Ämter in Regierung und Verwaltung der Arnostadt inne. Außerdem war er als florentinischer Gesandter in vielen wichtigen politischen Zentren Italiens, etwa in Venedig, Urbino, Neapel und an der päpstlichen Kurie in Rom, tätig. Bei Manetti lässt sich eine Doppelbegabung beobachten, die das Talent zu produktiver wissenschaftlicher und schriftstellerischer Arbeit mit der Fähigkeit zu weitreichender politischer Aktivität verbindet. Beispielhaft verkörpert er das für das Florenz des 15. Jahrhunderts so typische Phänomen, dass der deutsch-amerikanische Historiker und Renaissance-Spezialist Hans Baron auf den Begriff des Civic Humanism, Bürgerhumanismus, brachte. Also Manetti ist ein Typus, von dem es heute viel zu wenige gibt. Ja, die würde man sich wünschen. In seiner Abhandlung nun arbeitet Manetti, um die Würde des Menschen zu erörtern und zu belegen, mit Motiven und Argumenten sowohl aus antiker als auch aus jüdisch-christlicher Tradition, die uns bereits von Petrarca her vertraut sind. Er verweist auf die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen und er führt die Inkarnation Christi als eine Auszeichnung des Menschengeschlechts an. Außerdem bringt er auch den aufrechten Gang ins Spiel, der den Menschen als, Zitat Manetti, Betrachter der höheren und himmlischen Dinge, Zitat Ende, ausweist. Ganz wie Petrarca zitiert er die einschlägigen Verse aus Ovids Metamorphosen, erweitert dieses Motiv aber auch, indem er erklärt, dass Körperbau und Seelenzustand, äußerer und innerer Mensch, einander entsprechen müssen. Wenn der Körper eine aufrechte Gestalt hat, so muss die Seele als Beherrscherin des Körpers ebenso aufrecht sein. Daher ist dem Menschen sein einzigartiger Körperbau Mahnung und Erinnerung an seine Pflicht, stets um die Geradheit seiner Seele bemüht zu sein. Auch den Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Ausstattung des Menschen einerseits und seiner Eigenschaft als Hervorbringer von Kultur andererseits thematisiert Manetti. Die Tiere, so führt er aus, sind an einen bestimmten Lebensraum und eine bestimmte Tätigkeit gebunden. Die Bienen etwa erzeugen Honig, die Spinnen konstruieren Netze. Dazu angeleitet werden sie von ihrem, Zitat Manetti, natürlichen Instinkt, Zitat Ende, naturali instinctu. Der Mensch hingegen ist nicht derart festgelegt. Er hat keinen eigenen Ort in der Welt und keinen Instinkt. Anstelle dessen besitzt er aber etwas anderes. Er ist mit Vernunft begabt und daher imstande, jede beliebige Tätigkeit und nicht nur eine spezielle, instinktgeleitete, auszuführen. Der Mensch hat das Potenzial, alles Mögliche zu tun. Um dieses Potenzial in die Tat umzusetzen, hat Gott ihn mit besonderen Körperteilen ausgestattet, nämlich den Händen. Viele Körperteile, die zur speziellen Ausstattung der Tiere gehören, Hörner, Schnäbel, Krallen, Federn, Schwänze, besitzt der Mensch nicht. Jedoch hat er diese, wie Manetti formuliert, lebendigen Werkzeuge, viva instrumenta, mit deren Hilfe er imstande ist, die verschiedensten Verrichtungen und Kunstgriffe auszuführen. Angesichts solch unbeschränkter Möglichkeiten scheint es nur folgerichtig, dass Manetti die ganze Welt als Wirkungskreis des Menschen ansieht. Er fügt allerdings hinzu, dass Gott, als er die Welt zum Nutzen und zur freien Verfügung des Menschen schuf, diese in einem rohen, gleichsam unbearbeiteten Zustand beließ. Der Mensch nun ist gehalten, die Welt im Naturzustand dankbar anzunehmen und sie durch seine, Zitat Manetti, Erfindungen, also das, was wir heute unter Begriffen wie Kultur oder Zivilisation einordnen, zu veredeln, sie, Zitat Manetti, viel schöner und viel prächtiger und weitaus feiner, Zitat Ende, zu machen. Manetti schwebt dabei durchaus Konkretes vor. Beispielhaft für die Erfindungen des Menschen zählt er Artefakte aus der antiken Mythologie, der biblischen Heilsgeschichte und seiner eigenen Gegenwart auf. So nennt er etwa das Schiff der Argonauten, die ägyptischen Pyramiden, die Arche Noah oder die von Filippo Brunelleschi aufgeführte Kuppel des Domes von Florenz. In dieser Sichtweise kommt dem Menschen eine besondere Funktion zu. Er wird zum Fortsetzer und Vollender dessen, was Gott, indem er die Erde schuf, begonnen hatte. Ist der Mensch selbst auch kein Gott, so ist er doch aufgrund seines Verstandes fähig, den göttlichen Schöpfungsakt nachzuahmen. Charakteristischerweise spricht Manetti auch, ein Diktum Ciceros aufgreifend, vom Menschen als einem, Zitat, sterblichen Gott, ein mortales Deus. Eine solche Bestimmung hat letztlich auch eine positive Umwertung der Arbeit zur Folge. Diese kann nun nicht mehr als die in der Genesis verhängte Strafe Gottes für den sündig gewordenen Menschen gelten. Vielmehr wird sie zur Bedingung für die Nachahmung göttlichen Schöpfertums. Die Arbeit in der Welt, das Bebauen der Erde, betrachtet Manetti als etwas für den Menschen Wesensmäßiges, das seinem irdischen Dasein Sinn verleiht und zudem nicht nur Mühsal bereitet, sondern auch Freude macht. Manettis Deutung des Menschen und seiner Würde hat einen ausgeprägt aktivistischen, weltzugewandten Akzent. Das verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass er nicht nur Gelehrter, sondern auch Politiker und Person des öffentlichen Lebens war. Ein Mensch also, dem die Vita Activa ebenso vertraut war wie die Vita Contemplativa. Nicht zuletzt angesichts dessen erscheint es plausibel, dass er aus der Menschenwürde auch eine Menschenpflicht ableitet. Sie umfasst zum einen Denken und Erkenntnisstreben, das Intelligere, und zum anderen das Handeln, das Agere in der Welt. Der Mensch ist von Gott als, Zitat Manetti, Pfleger der Erde, Zitat Ende, eingesetzt. Er soll die Erde bebauen, sie dabei aber in einer guten Ordnung halten. Das kann er nur, wenn er denkend von seinem Verstand, dem, was ihn vor dem Tier auszeichnet, Gebrauch macht und handelnd die ihm gegebenen Möglichkeiten der Weltgestaltung entfaltet. Beides darf er nach seinem freien Willen tun, was allerdings nicht heißt, dass er durch kein Gesetz gebunden wäre. Im Gegenteil. Der Mensch ist verpflichtet, auf richtige und angemessene Weise, das heißt, nach den Geboten Gottes zu denken und zu handeln. Er muss Gerechtigkeit üben, seinen Schöpfer verehren und seine Mitmenschen achten. Zweifellos ist Manettis Entwurf vom Menschen auf einen hohen Ton gestimmt. Im Zauberberg wird sein Name nicht genannt. Trotzdem kann man sich Lodovico Settembrini, den Humanisten und aufgeklärten Menschenfreund, gut als einen beifällig gestimmten Manetti-Leser vorstellen. Obgleich er mit der festen Bindung der Menschenwürde an eine religiöse Überlieferung erhebliche Probleme gehabt hätte. Dennoch sollte man nicht meinen, Manetti habe die negativen Aspekte der menschlichen Natur ausgeblendet. Ein Glaube an das Gute im Menschen, das Pfeifen im Walde jeder optimistischen Anthropologie, ein Glaube an das Gute im Menschen wäre ihm fremd gewesen. Manetti war Realist. Er wusste um die Ambivalenz der menschlichen Natur, darum, dass sie schöpferisch oder destruktiv, gut oder böse sein kann. Die problematische Seite des Menschen bringt er auf den Begriff der Verwirrungen der Seele, der Animi Perturbationes. Mit ihm benennt er das, was wir heute als negative Affekte bezeichnen würden. Solche Verwirrungen sind für ihn Neid, Hochmut, Zorn, Herrschsucht oder Ehrgeiz. Zumal als Politiker wusste Manetti aus eigener Anschauung, dass der Mensch in permanenter Konkurrenz zu seinen Gattungsgenossen steht, sei es um materielle Güter, sei es um Ehre, Ansehen oder den möglichst hohen Rang in der sozialen Hierarchie. Die Folge dessen sind moralische Korrumpierung, problematisches Sozialverhalten oder gar die Todfeindschaft. Aufgrund dieser Beobachtung definiert Manetti den Menschen auch als das reizbare, zu Empörung und Entrüstung bereite Lebewesen, das Animal Indignabundum. Überhaupt sollte man nicht davon ausgehen, dass mit der positiven Deutung des Menschen und der Akzentuierung seiner Würde, wie Petrarca und Manetti sie vornehmen, eine negative Deutung wie die Lotharius di Segni völlig aus der Mode gekommen wäre. Einen eindrücklichen Beleg hierfür liefert Poccio Bracciolini, ein Zeitgenosse Manettis und ebenso bedeutender Humanist wie dieser, von dem ein Buch stammt, das wie der Traktat Lotharius di Segni die Überschrift vom Elend des menschlichen Daseins trägt und dessen Tenor aufnimmt. Dem heutigen Leser geht es mit den menschenkundlichen Entwürfen, den Anthropologien avant la lettre, Petrarcas und Manettis so, wie es Lodovico Settembrini gegangen wäre. Er liest sie mit einer gewissen Faszination, aber auch mit großer Skepsis und schüttelt angesichts der Bindung von Menschenbild und Menschenwürde an den christlichen Glauben mit dem Kopf. Der Mensch, zumindest der europäische, des 21. Jahrhunderts wird nur selten noch einen Gott als seinen Schöpfer anerkennen, auch wird er in der Welt kaum noch das Werk eines Schöpfergottes erblicken wollen. An die Stelle Gottes ist längst der Mensch selbst getreten. Dabei wirkt er bei weitem nicht nur als Pfleger der Erde, um dieses Manetti-Wort nochmal zu bringen, Eher ist er der, der sich fortwährend von der Natur, nicht zuletzt seiner eigenen, entbindet und die Welt, die ihn umgibt, im Dienst seiner Existenz instrumentalisiert. Wobei sein Zugriff nicht nur ein gestaltender, sondern auch ein manipulierender, nicht selten ein zerstörender sein kann. Helmut Plessner, der als Philosoph und Anthropologe ein später Fachkollege Petrarcas und Manettis war, setzte sich in dem 1937 erschienenen Aufsatz »Die Aufgabe der philosophischen Anthropologie« mit dem Problem auseinander, ob und wie man angesichts der Herausforderungen einer säkularisierten Moderne, aber auch der Bedrohung durch totalitäre Gesellschaftsentwürfe, plausible Bestimmungen den Menschen betreffend vornehmen kann. In der Auflösung einer von Antike und Christentum bestimmten Welt, so führt Helmut Plessner sinngemäß aus, scheint es kaum möglich, den Geltungsverlust tradierter, religiöser und moralischer Normen wirksam zu kompensieren. Es gibt praktisch keine objektiven Kriterien mehr, die Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Tuns zu bestimmen. Daher spricht Plessner von der generellen, Zitat, Gefährdetheit und dem, nochmals Zitat, Wagnischarakter des Begriffes Mensch. Auch von der, Zitat, Unergründlichkeit des Menschenmöglichen. Zitat Ende. Im Gegensatz zu den Humanisten der Renaissance war der Mensch für ihn nichts, was man sicher hätte bestimmen können, sondern eher ein Phänomen, das dazu tendierte, den Betrachter ratlos zurückzulassen. Eines allerdings schien ihm gewiss, Zitat Plessner, die Erkenntnis der Bedrohungsfähigkeit nicht nur menschlichen Seins, sondern sogar der Idee des menschlichen Seins durch den Menschen. Zitat Ende. Diese Erkenntnis hat am Beginn des 21. Jahrhunderts angesichts einer der Tendenz nach totalen Digitalisierung, die in sämtliche Verzweigungen der menschlichen Existenz vordringt und Obrigkeiten kaum absehbare Möglichkeiten von Kontrolle, Disziplinierung und Repression an die Hand gibt, auch angesichts von künstlicher Intelligenz und Transhumanismus, die ihre Schatten vorauswerfen, nichts von ihrer Geltung eingebüßt. Sie ist dazu angetan, das Bewusstsein für die Janusköpfigkeit des Menschen, seine sowohl schöpferische als auch zerstörerische Natur, zu schärfen. Solange dies gilt, könnte Manettis Idee der Menschenpflicht nicht ganz obsolet sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Schürer, für diesen luziden Vortrag, den ich ja natürlich schon kenne und mehrfach gelesen habe, andere aber in diesem Raume vermutlich nicht oder sträflicherweise nicht, denn eigentlich ist das aktuelle Cato-Heft ja schon länger auf dem Markt und am Kiosk und eigentlich müssten sie es alle auswendig können. Aber ich frage nicht ab, aber beim nächsten Mal frage ich ab. Ich möchte, dass heute das Gespräch, das wir jetzt zu führen haben, so gestalten, dass ich jetzt nicht lang und breit nochmal nachfrage, was Sie so ausführlich und genau dargelegt haben in dieser großen Kurve, sondern ich möchte so ein paar neue Schienen, neue Wege führen, über die wir sprechen. Das greife ich aber selbstverständlich quasi Ihre großen Themen auf. Also beginnen möchte ich eigentlich mal mit dem, Sie haben ja, das ist ja wirklich toll, Sie haben ja mit dem Zauberberg angefangen und mit dem Text, den der gute Hans Castorp da bekommt. Und ich habe den Zauberberg ich glaube, dreimal gelesen. Aber mir ist mir im Laufe meines doch recht langen Lebens inzwischen, aber dabei ist mir nie in den Sinn gekommen, mal nachzusehen, was das eigentlich genau für ein Text ist. Und dass der dann auch, also ich wusste auch nie, wie der Innozenz mit bürgerlichem Namen heißt. Ja, das ist, gebe ich hier unumwunden zu. Ja. Lassen Sie uns, Sie haben ja auch keine Wahl, nicht? lassen Sie uns doch mal damit anfangen. Also, das passt auch eigentlich ganz gut. Es gibt von Thomas Mann in meiner Ausgabe, die ich habe, vom Zauberberg, ist das quasi als Vorwort von Thomas Mann selber ein Stück. Er sitzt da, ist glaube ich Princeton, ja? Er sitzt vor Studenten in Princeton, der Zauberberg ist in Amerika geschrieben, er sitzt vor Studenten in Princeton und erzählt denen nun ausführlich, warum er dieses Buch geschrieben hat. Und da ist etwas, ein Zitat, das denke ich auch mal so ganz gut passt, auch zu dem, was Sie jetzt da über den Innocence-Text, der noch nicht Innocence hieß, ich zitiere das mal, da sagt Thomas Mann jetzt, was er, also Hans Castorp, ja, was er begreifen lernt, da oben auf dem Zauberberg in Davos, dass alle höhere Gesundheit durch die tiefen Erfahrungen von Krankheit und Tod durchgegangen sein muss, sowie die Kenntnis der Sünde eine Vorbedingung der Erlösung ist. Zum Leben, sagt einmal Hans Castorp zu Madame Chauchat, zum Leben gibt es zwei Wege. Der eine ist der gewöhnliche, direkte und brave, der andere ist schlimm. Er führt über den Tod und das ist der geniale Weg. Diese Auffassung von Zitat Ende sozusagen von dem, was Castorp sagt. Jetzt sagt Thomas Mann wieder, diese Auffassung von Krankheit und Tod als eines notwendigen Durchgangs zum Wissen, zur Gesundheit und zum Leben macht den Zauberberg zu einem Initiationsroman. Lassen Sie uns doch einfach mal darüber reden. Sie sind ja offenbar ein Kenner des Zauberbergs. Sehen Sie das auch so? Haben Sie das auch so gelesen in diesem Sinne? Oder ist Ihnen das jetzt... Dann kommt Ihnen das doch jetzt ein bisschen spanisch vor.
Naja, also was wir hier vor uns haben mit diesem Essay Thomas Manns über sein eigenes Werk, das ist eine Selbstdeutung des Autors. Und mit Selbstdeutungen des Autors muss man prinzipiell vorsichtig sein. Ne? Weil man merkt an bestimmten Stellen, also dass Thomas Mann sich hier oder seinem Werk eine bestimmte Tendenz geben will und dass er sich in eine bestimmte Tradition einschreiben will, auch den Zauberberg in eine bestimmte Tradition einschreiben will, nämlich den bürgerlichen Bildungsroman. Also relativ am Schluss kommt dann Goethe und der Wilhelm Meister und Thomas Mann führt sinngemäß aus, also der Wilhelm Meister und der Hans Castorp, das sind ähnliche Helden, ja, weil die sich im Laufe ihres Lebens bilden und zu einem höheren Ziel gelangen. Ich glaube, von Hans Castorp kann man sowas nicht sagen, ne, weil der hängt bis zum Schluss fest im Zauberberg und ist nicht in der Lage, sich selbst daraus zu befreien. Ne? Ich weiß es nicht, wie breit die Kenntnis des Zauberberges hier ist. Es ist keine Schande, wenn man den nicht so gut kennt, aber letzten Endes ist Hans Castorp jemand, der also bis zum Schluss sozusagen gefangen bleibt in der magischen in einem Nunc Dans, um mal diesen Schopenhauerschen Begriff zu bemühen, also in einer stehenden Zeit, ja, in einer magischen Atmosphäre. Und insofern ist diese Selbstdeutung von Thomas Mann, die können wir ihm nicht durchgehen lassen, ja, bei allem Respekt. Also, aber der Castorp ist sicher eingespannt zwischen diesen beiden Figuren, zwischen Naphta, diesem etwas Bösartigen, und dem Lodovico Settembrini, diesem Menschenfreund. Ja, das sind zwei Pädagogen, die wie Engel und Teufel sozusagen um die Seele dieses Protagonisten kämpfen. Und in gewisser Weise steht, man kann das so interpretieren, Settembrini schon so für das Prinzip des Lebens, der Tätigkeit, des Fortschritts, der Zivilität, und NAFTA, für das Prinzip der Auflösung, ja, der Unordnung und des sich gehen lassens sozusagen.
Also das sehe ich ja gar nicht so. Also mein Liebling ist ja NAFTA. Natürlich ist mein Liebling NAFTA, das ist ja klar. Wollen wir uns gar nicht jetzt über NAFTA und Settembrini zunächst mal auseinandersetzen, obwohl da natürlich zwei große Linien, zwei große abendländische Linien, Sie haben ja eingangs auch erwähnt, also NAFTA, Jude, konvertiert, das sind ja immer die ganz Schlimmen, konvertiert und dann noch zum Jesuitenorden, ja, zu diesem Orden von dem Mann, dem man in einem Krieg in Spanien, das ist auch noch Baske, nicht, glaube ich, ins Knie geschossen hat. Und der hatte überhaupt nichts mit Gott und Religion und so weiter zu tun. Der lebte in Ritterromanen, ja. Mhm. Und als er dann sein Knie pflegen musste bei einem seiner adligen Verwandten in irgendeinem wahrscheinlich schrecklich primitiven Schlösschen irgendwo in Spanien, da gab es zu seinem Leidwesen, so ist zumindest immer die Legende, die ich kenne, da gab es zu seinem Leidwesen nur ein einziges Buch, nämlich die Bibel. Und das musste er ununterbrochen lesen, weil er nichts anderes hatte. Und da beschloss er, so, jetzt, er wollte ja vorher er wollte den im Mittelalter, den Damen und ja, minnemäßig da kommen. Das ging nun nicht mehr, weil er nun irgendwie humpelte. Und dann hat er gesagt, gut, dann mache ich das für die große Dame, für die Gottesmutter und so weiter. Und das ist ja das Ergebnis dieses Ordens, wird uns gerade in Rom vorgeführt im Vatikan. Aber das nur nebenbei. Ja, aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich Ihre Auffassung teile, aber ich will mich mit Ihnen ja hier nicht streiten, aber ob ich Ihre Auffassung teile, was diese Initiationsroman hat. Ich finde das schon so, weil er wird ja hin und her gerissen. Er ist 7 Jahre da, ja, Thomas Mann sagt das auch nochmal so zum Schluss, 7 Jahre blieb Castorp bei denen hier oben, keine runde Zahl für Anhänger des Dezimalsystems und doch eine gute, handliche Zahl in ihrer Art. Ein mythisch-malerischer Zeitkörper, kann man wohl sagen, befriedigender für das Gemüt als etwa ein trockenes halbes Dutzend. Er hatte sieben Todsünden. Er hatte an allen 7 Tischen des Speisesaals gesessen, an jedem ungefähr 1 Jahr. Zuletzt saß er am schlechten Russentisch zusammen mit 2 Armeniern, 2 Finden, einem Bucharier und einem Kurd. Es gab da ja auch den guten Russentisch, da gehört natürlich Frau Schuscha dazu. Und das Ganze endet ja, der ganze Roman, das ist etwas, was ich immer mal wieder festgestellt habe, dass den Leuten gar nicht so klar ist, dass das Ganze mit dem Ersten Weltkrieg endet. Er kommt da gar nicht raus anders als im Ersten Weltkrieg und er geht da auch zugrunde. Ja, ist eine tolle Stelle. Aber das ist so der Schluss. Aber lassen uns trotzdem mal über diese beiden Herren da, die da um die, man kann es so sagen, ne, die um die Seele, dieses jungen Menschen, der da aus Hamburg ja kommt, um seinen Vetter, Ziemsen heißt er, glaube ich, ne? Mir fallen ja nie Namen ein, aber jetzt plötzlich, sein Vetter Ziemsen Joachim Ziemsen zu besuchen, kurz bleiben und bleibt dann. Und weil er eigentlich gar nicht krank ist, erfindet er dann erhöhte Temperatur. Das ist ja etwas auch faszinierend. Ich muss jetzt gerade sagen, diese erhöhte Temperatur, das ist ja das große Thema gerade. Ja? Haben wir ein bisschen erhöhte Temperatur? Kann es sein, dass es sofort was mit dem C-Wort zu tun hat? Ja? Wir haben ja jetzt das N-Wort, jetzt haben wir auch das I-Wort. Ich habe jetzt gesagt, wir nennen es jetzt nur noch das C-Wort. Bist du etwa von dem C-Wort befallen? Ja? Also da geht es ja auch um erhöhte Temperatur und so weiter. Muss ich da dauernd testen und so. Ich teste mich nicht. So, also diese beiden, und das finde ich jetzt faszinierend, diese beiden, NAFTA und Settembrini, werden sich immer feindlicher. Der NAFTA wohnt da auch gar nicht im Sanatorium, die wohnen ja im Dorf. Er muss dann immer ins Dorf. Und ganz am Ende provozieren die sich so gegenseitig, vor allen Dingen NAFTA, und dass das Ganze in einem Duell endet. Ja. Wie finden Sie das, dieses Duell? Ist das, was heißt das? Also ich könnte es jetzt auch nochmal, ich werde es auch gleich nochmal was daraus zitieren, aber jetzt habe ich ja lange genug geredet. Was heißt das? Dass diese beiden, die 2 verschiedene Prinzipien vertreten. Der eine so etwas wie, ja, ist ja von vielen auch so gesagt worden, also der Lukács, ja, das soll ja so ein bisschen das vor, also dieser ungarische Kommunist, Literaturwissenschaftler, da ist er gar nicht so schlecht, aber er gehörte auch zu denen, die in der Revolution für den Kopfschluss plädiert haben, was Revolutionäre eben auch so zu tun pflegen. Ja, das ist der eine, und der andere ist so, ja, dieses Italienische heißt ja auch Settembrini, und diese Worte sind auch schon Nafta, das Harte, und Settembrini, das Jüdische, so, dass die Lösung des Ganzen ist dieses Duell, ist das, ja, was bedeutet das? Ist das eine Metapher, ein großes Symbol, oder wie würden Sie das lesen?
Ja, das, also es ist sicher also ein Symptom für eine größere Krise, die geschildert wird da von dem Erzähler. Es geht ja nicht nur um diesem Kapitel, als der Settembrini und der Nafta sich gegenseitig schießen wollen, geht es nicht nur um dieses Duell, sondern es geht auch um andere Streitigkeiten. Also es geht um einen Schlagabtausch, einen ganz handgreiflichen zwischen einem Juden und einem Antisemiten, zwischen dem Wiedemann und dem Sonnenschein. Es gibt dann noch den sogenannten polnischen Ohrfeigenhandel. Also das sind alles sehr, sehr, wie soll ich sagen, abstrus, von Thomas Mann meisterhaft abstrus geschilderte Abläufe. Und dann kommt eben noch dieses Duell, ja, und ich denke, das, was gezeigt werden soll, ist, es braut sich etwas zusammen. Ja, also dieses Duell ist Symptom für eine größere Krise, eine kulturelle Krise, eine politische Krise. Ja, zum anderen ist es aber natürlich so, dass da zwei Prinzipien auch aufeinandertreffen, das haben wir schon gesagt, mit Nafta und Settembrini. Und dieses Duell wird ja auch auf eine ganz, ganz eigenartige Art und Weise gelöst. Es ist auch erzählerisch hochinteressant und sehr, also es ist eine großartige, auch erzählerische Idee. Ja, das heißt, ja. Der Nafta, also Hans Castorp ist der Unterhändler zwischen den beiden Parteien und zerbricht sich den Kopf, wie man das Ganze also noch abwenden könnte, dass die beiden Herren sich schießen, hofft, dass es am Ende gut geht. Aber Nafta sagt, also keine Chance, er will unbedingt dieses Duell. Und es kommt dann auch dazu, und das Ganze löst sich so, dass also der Settembrini...
Ich lese es mal vor. Pass auf, das ist nämlich viel toller, als wenn wir das hier... Nafta, der seinen Pelzmantel in den Schnee geworfen hatte, sodass man das Nerzfutter sah, trat die Pistole in der Hand auf einen der äußeren Absatzstriche, sobald er nur gezogen war und während Ferge an weiteren Markierungen noch arbeitete. Als er fertig war, bezog auch Settembrini die schadhafte Pelzjacke offen seine Stellung. Hans Castorp riss sich aus einer Lähmung und trat hastig noch einmal hervor. Meine Herren, sagte er bedrängt, keine Übereilung, es ist trotz allem meine Pflicht, schweigen Sie, rief Nafta schneidend. Ich wünsche das Zeichen. Aber niemand gab ein Zeichen. Das war nicht gut verabredet. Es sollte wohl los ausgesprochen werden. Allein, dass es Sache des Unparteiischen sein werde, die furchtbare Aufforderung ergehen zu lassen, war nicht bedacht und jedenfalls nicht erwähnt worden. Hans Castorp blieb stumm und niemand sprang für ihn ein. Wir beginnen, erklärte Nafta. Gehen Sie vor, mein Herr, und schießen Sie, rief er zu seinem Gegner hinüber und begann selbst vorzugehen, die Pistole mit gestrecktem Arm auf Settembrini in Brusthöhe gerichtet. Ein unglaubwürdiger Anblick. Auch Settembrini tat so. Beim dritten Schritt, der andere war, ohne zu feuern, schon bis zur Barriere gelangt. Das ist ja, bei Schiller in Kabale und Liebe gibt es das Wort, ein Duell über dem Schnupftuch. Da steht sie praktisch gegenüber. Ja. Auch Settembrini tat so beim dritten Schritt, der andere war, ohne zu feuern, schon bis zur Barriere gelangt, hob die Pistole sehr hoch und drückte ab. Der scharfe Schuss weckte vielfaches Echo, die Berge warfen einander Hall und Widerhall zu, das Tal lärmte davon, und Hans Castorp dachte, die Leute müssten zusammenlaufen. Sie haben in die Luft geschossen, sagte Nafta mit Selbstbeherrschung, indem er die Waffe sinken ließ. Settembrini antwortete, ich schieße, wohin es mir beliebt. Sie werden noch einmal schießen. Ich denke nicht daran. Die Reihe ist an Ihnen. Herr Settembrini, erhobenen Hauptes, gen Himmel blickend, jetzt geht's nämlich los, hatte sich etwas seitlich zum anderen gestellt, nicht ganz in Front, was rührend zu sehen war. Man merkte deutlich, dass er gehört hatte, man solle dem Gegner nicht gerade die volle Breitseite bieten und dass er nach dieser Weisung handelte. Feigling, schrie Nafta, indem er mit diesem Aufschrei der Menschlichkeit das Zugeständnis machte, dass mehr Mut dazu gehöre, zu schießen, als auf sich schießen zu lassen, hob seine Pistole auf eine Weise, die nichts mehr mit Kampf zu tun hatte, und schoss sich in den Kopf. Kläglicher, unvergesslicher Anblick. Er taumelte oder stürzte, während die Berge mit dem scharfen Lärm seiner Untat Fangball spielten. Ein paar Schritte rückwärts, indem er die Beine nach vorn warf, beschrieb mit dem ganzen Körper eine schleudernde Rechtsdrehung und fiel mit dem Gesicht in den Schnee. Alle standen einen Augenblick starr. Settembrini, nachdem er sein Schießzeug weit von sich geworfen, war der Erste bei ihm. Infelice, rief er, che cosa fai per l'amor di Dio. Hans Castorp war ihm behilflich, den Körper umzulegen. Sie sahen das schwarz-rote Loch neben der Schläfe. Sie sahen in ein Gesicht, das man am besten mit dem seidenen Schnupftuch bedeckte, von dem ein Zipfel aus Naftas Brusttasche hing. So, und dieses Infelice, was tust du um Gottes Willen? Ja, der Mann der Aufklärung, der immer das ganzen Roman über geleugnet hat, dass es überhaupt einen Gott gibt und dass der Mensch Gott genug ist, um sein Leben vernünftig zu gestalten, sagt an dieser Stelle plötzlich, was tust du um Gottes... Natürlich, Thomas Mann zitiert es auf Italienisch, ja, wird es auch nirgendwo übersetzen, das macht er auch bei den französischen Sachen natürlich nicht, die Chauchat spricht ja auch immer Französisch, mit die sprechen immer Französisch miteinander, manchmal jedenfalls. Was tust du um Gottes Willen? Was ist das da? Was ist da gerade passiert mit dem Settembrini? Ist das jetzt einfach nur der Aus? Erinnert er sich nur an seine doch wahrscheinlich mal katholische Erziehung?
Naja, es kommt auf die Leserintention an. Ne? Also das ist ein Ausspruch Settembrinis, der verschiedene Interpretationen zulässt, würde ich sagen. Ne? Und also wenn man darin sozusagen eine Bekehrung durch den Schrecken, den er da erfahren hat, lesen will, dann kann man das tun. Wenn man das nicht darin lesen will, dann wird man davon ausgehen, dass der Settembrini weiterhin vielleicht der Agnostiker ist, als der geschildert worden ist bislang und als der auch danach wieder auftritt. Ne? Also das sind die beiden Optionen, die der Leser sozusagen hat.
Der Vorhang zu
und alle Fragen offen. Je nach Tagesform wird es sich für die eine oder die andere entscheiden.
Ja, ich weiß nicht. Sie schlawinern sich da so ein bisschen raus. Aber wir gehen mal weiter.
Ich bin immer vorsichtig mit interpretatorischen Engführungen. Wir sollten dem Settembrini beide Optionen lassen.
Das unterscheidet uns. Ich bin ein Fan von interpretatorischen Engführungen. Je enger die geführt werden, desto großartiger. Aber das ist ja gut, dass wir hier eben die NAFTA- und Settembrini-Front hier offensichtlich machen. Lassen Sie uns über Innocenz den Dritten reden. Ja, das ist ja eigentlich Ihr Hauptthema. Wie sind Sie überhaupt drauf gekommen? Haben Sie das Stück gelesen und haben Sie gesagt, jetzt will ich doch mal wissen, was das jetzt ist? Oder wie hängt das mit die, also reden wir mal drüber. Wie sind Sie auf diesen Text gekommen? Was ist das? Hat das, welche Bedeutung hat das in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn?
Ich habe den Zauberberg gelesen oder vielmehr gehört. Ein zweites, drittes Mal, also die Lesung von Westphal, genau. Und da ging es eben um den Lothario di Segni. Ich kann Ihnen nicht mal genau sagen, ob der Erzähler im Zauberberg von Innozenz dem Dritten spricht oder von Lothario. Und da dachte ich, ja, das ist eigentlich, ist doch interessant, dass er jetzt gerade den Lothario und diesen merkwürdigen und stellenweise auch sehr bizarren und drastischen Text, die Miseria humani conditionis, da conditionis zitiert, eigentlich könnte man daraus was machen. Ne? Und als Medievist kennt man Innozenz den Dritten, bürgerlich Lothario di Segni, und da gehen dann so, ja, gehen die Lichter an. So. Und dann kommt man auf Ideen und man weiß, dann gibt es noch diesen Text von Petrarca, der in einem Rezeptionsverhältnis steht zu dem Text von Lothario. Und dann gibt es noch diesen Text von Giannozzo Manetti. Also dieser Lothario-Text hat eine interessante Karriere dann ein paar hundert Jahre später in der Renaissance gemacht. Der hat sozusagen Gegenentwürfe herausgefordert. Und das ist einfach ein interessanter Umstand. Man muss auch wissen, dass also dieser Text von Lothario, dem späteren Innozenz, ganz, ganz breit überliefert ist. Also es gibt über 400 Handschriften und das ist für mittelalterliche Verhältnisse extrem viel. Also ein breit rezipierter Text. Und dann könnte man eigentlich mal was drüber machen. Ich habe mich schon länger mit der Idee getragen und dann dachte ich, man könnte das ja mal dem Ingo Langner den fragen, was der von der Idee hält.
Unterjubeln.
Ja. Und dann habe ich das gemacht, ja. Aber das ist, also wie soll ich sagen, das ist, wenn man jetzt nach einer Bedeutung für mich dieses Sujets fragte, es ist hochinteressant, sich mit anthropologischen Entwürfen, mit vormodernen anthropologischen Entwürfen zu beschäftigen. Es ist interessant, über die Frage nachzudenken, braucht eine Anthropologie eine transzendente Verankerung, eine religiöse Rückbindung oder braucht sie die nicht? Welche Karriere hat der Begriff der Menschenwürde gemacht? Wie lange lässt er sich zurückverfolgen? Ja, ist das ein modernes Phänomen oder ist das ein Phänomen, das sozusagen eine christliche oder auch eine vorchristliche Tradition hat? Das sind ja alles, Dinge, die hochinteressant, die auch relevant sind, mit denen man sich beschäftigen kann. Also das hat einen ganz ernsthaften vor diesem Hintergrund kann man ganz ernsthafte Fragen stellen. Das ist das eine. Aber zum anderen ist es natürlich, also das gebe ich auch ganz offen zu, das ist ein schönes Spiel. Also beim Zauberberg anzufangen und dann auf den Lothario zu kommen und dann zum Petrarca und dann zum Manetti und dann wieder zurück. Und also man kann da einfach was Schönes draus machen. Ganz trivial. Ne?
So. Na, trivial ist es nicht, aber das hat mir eben auch also so
es
gefallen.
Hat was Ernstes und
ja,
Spielerisches.
Ja, und das ist halt Cato. Ne? Solche Texte brauchen wir. Das ist klar. Jetzt lassen Sie mal, also Innozenz, ja, ist ja, ja klar, diese Leute sind ja, ja. immer. Ich habe hier zwei Zitate rausgesucht. Das eine ist vom Domradio, ist katholisch, aber glaube ich eher so auch so linkskatholisch. Ne? Und dann der Deutschlandfunk, ja, der ist nun gar nicht katholisch. Also weniger, also Innozenz vor 800 Jahren, das war 2016, ne? Da war das Jahr. Vor 800 Jahren starb Innozenz, da steht ja nur Papst Innozenz, weniger als Gott, mehr als ein Mensch. Die Überschrift. Er zählte zu den wichtigsten Päpsten des Mittelalters. Seine Zeitgenossen feierten ihn als Stupor Mundi, als ein einzigartiges Wunderwesen. Unter Innozenz III. Erreichte das Papsttum einen Höhepunkt kirchlicher und weltlicher Macht. Und Deutschlandfunk, Ketzerjäger, Inquisitor, aber auch noch Reformer. Er galt als erbarmungsloser Ketzerjäger. Ja, natürlich. Also wenn schon Ketzen jage, dann erbarmungslos. Ja. Zugleich war Papst Innozenz ein kluger Jurist, entschlossener Reformer und ein Politiker mit Weitblick. Er entschied den deutschen Thronstreit, förderte die jungen Bettelorden. Das ist eine große Sache gewesen. Sein größter Wurf war die Einberufung des 4. Laterankonzils. Er starb 1216 am 16. Juli. So, die Frage ist unsinnig, wer hat hier recht oder so, aber es ist offenbar eine große Persönlichkeit. Ja.
Auf jeden Fall, also als Medievist ist man bei solchen Zuschreibungen immer etwas vorsichtig bis irritiert. Ja. Also ich glaube, Stupor Mundi, das ist eher so ein Attribut, das für Friedrich II. Reserviert ist, aber es bringt nichts, über solche Petitessen zu streiten. Eins ist klar, also Innozenz III., wenn man jetzt mal so ahistorisch oder anachronistisch argumentiert, der würde heute keine gute Presse bekommen. Ne?
Nur bei uns.
Ne? Also, ja.
Oh, also, JF auch.
Aber wenn man also Innozenz III. Mal so schlaglichtartig beleuchten will, charakterisieren will, dann kann man es vielleicht tun, indem man anmerkt, dass er sich nicht als Vicarius Petri bezeichnete. Das war eine gängige Bezeichnung, auch Selbstbezeichnung der Päpste im Amt, sondern er war Vicarius Christi. Ja, also kein Stellvertreter Petri, sondern der Stellvertreter Christi. Ja, das heißt, er war sehr viel unmittelbarer. Er war sehr viel unmittelbarer zu Gott als Päpste, die sich als Vicarius Petri bezeichneten. Und das sagt etwas über das, vielleicht nicht mal über das Selbstverständnis Lotharios, aber etwas aus über das Amtsverständnis Innozenz des Dritten. Ne? Als Historiker würde ich gar nicht die Frage stellen, ob das gut oder schlecht ist, sondern also man muss es zur Kenntnis nehmen und man muss, finde ich, und man kann sagen, dass er diesem Amtsverständnis, soll ich sagen, insofern gerecht geworden ist, als er ein ganz streng hierokratisch denkender Papst gewesen ist, ja. Das mit dem Ketzerjäger, das würde ich so nicht stehen lassen. Ja, das also, das muss man schon differenzierter betrachten. Und wenn man das differenzierter betrachtet, dann muss man zunächst mal feststellen, also dass Innozenz III. Während seines Pontifikats, er war nicht der erste Papst, der mit schweren Turbulenzen, was Heresien und Heterodoxien betrifft, konfrontiert war. Das ging alles schon weit früher. Ende des 11. Jahrhunderts, dann im 12. Jahrhundert nahm das Fahrt auf, war damit konfrontiert. Und qua Amt war er natürlich, also wollte er die Kirche zusammenhalten. Ja, und das ist also, wie soll ich sagen, das ist also kirchenpolitisch gesehen absolut legitim. Ne? Und über die Mittel wird man heute anders urteilen als zu seiner Zeit. Aber man sollte auch hier nicht ahistorisch vorgehen.
Na, es ist natürlich, also der Deutschlandfunk, ja, müssen wir nicht sagen, was der ist. Es ist natürlich wirklich bizarr von Leuten, die da, also die sich darüber, also erbarmungsloser Ketzerjäger, von Leuten, die also vor ein paar Jahren irgendwie, also die Corona-Leugner quasi miterfunden haben, ja, die also Ketzerjäger, also das ist ja in den letzten Jahren ist das ja ihr Ding, diese ganze Cancel-Culture-Truppe, die da hier im Deutschlandfunk auch schwer das Wort führt, ja, also dass die sich darüber aufregen, ich meine, mich amüsiert das eigentlich eher,
immer,
ja.
Es ist immer problematisch, die Maßstäbe und zumal die moralischen Maßstäbe der eigenen Zeit, also zu übertragen immer auf andere, weit entfernte historische Epochen. Ja, man geht immer sozusagen in die Falle der ahistorischen Argumentation. Das sollte man nicht machen.